5 Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mit Immobilien gestartet bin.
Der Cashflow Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit.
Lass uns direkt reinstarten. Punkt Nummer 1. Günstig ist kein Kaufsignal. Es ist ein Prüfauftrag. Der gefährlichste Satz beim Immobilienkauf klingt völlig harmlos. Die ist aber günstig. Und genau dieser Satz kann dich später 20.000, 50.000 oder 100.000 Euro kosten. Nicht, weil du naiv bist, sondern weil günstige Immobilien manchmal aussehen wie Chancen und sich später benehmen wie Rechnungen mit Klingelschild. Wenn du bei einer Immobilie denkst, komisch, warum hat die eigentlich noch keiner gekauft? Dann bist du nicht automatisch kurz vor einem genialen Deal, dann bist du kurz vor einer Prüfung. Und diese Prüfung entscheidet, ob du ein Investment kaufst oder ein Problem mit Rabatt. Der Schnäppchenjäger in uns sieht 129.000 Euro Kaufpreis. Küche drin, Balkon dran, Laminat sieht nicht nach Tatort aus und schon flüstert er, das könnte ein Deal sein. Kann sein, aber manchmal ist billig nur der Moment, in dem du noch nicht verstanden hast, welches Problem dir gerade weitergereicht wird. Im Exposé steht ja selten schöne Wohnung mit zerstrittener Eigentümergemeinschaft oder gepflegtes Haus mit Sanierungsstau, dünner Rücklage und einer Heizung, die innerlich schon gekündigt hat. Wäre ehrlicher, würde aber vermutlich die Klickrate auf Immobilienscout absolut ruinieren. Also brauchst du einen eigenen Filter. Und zwar 3 Fragen. Erste Frage, warum ist dieses Objekt günstiger als vergleichbare Objekte? Zweite Frage, welches Problem kaufe ich mir hier mit zusätzlich ein? Und Frage Nummer 3, ist dieses Problem wirklich eingepreist oder hoffe ich nur, dass es nicht so schlimm werden wird? Die dritte Frage ist brutal wichtig, denn Hoffnung ist beim Immobilienkauf ein sehr teures Finanzierungsmittel. Du kannst mit Hoffnung keine Sonderumlage bezahlen und der Handwerker schreibt unten auf die Rechnung leider selten zahlbar auch im positiven Gedanken. Schade eigentlich. Also Protokolle lesen, Rücklage prüfen, Hausgeld verstehen, Sanierungen suchen, nicht umlagefähige Kosten checken, Mietniveau gegen den echten Mietmarkt prüfen, nicht gegen den Wunschzettel aus dem Exposé. Ein Schnäppchen ist es erst, wenn es nach allen Problemen immer noch günstig ist. Vorher ist es nur billig und billig kann bei Immobilien richtig teuer werden. Aber selbst wenn du diesen Fehler vermeidest, kannst du dir den nächsten ganz sauber selbst bauen. In deiner eigenen Tabelle. Punkt Nummer 2. Deine Excel-Tabelle muss den Crashtest bestehen. Eine Immobilie ist nicht profitabel, nur weil deine Excel-Tabelle grün ist. Excel ist geduldig. Das echte Leben leider nicht. Makler und Influencer zeigen dir gerne die Schönwetterrechnung. Miete kommt pünktlich, nichts geht kaputt, Hausgeld bleibt stabil. Der Mieter liebt die Wohnung und die Verwaltung antwortet zuverlässig auf deine E-Mails. Also im Grunde ein kleines Immobilienmärchen mit Tabellenrahmen. Nett. Aber Vermögen entsteht leider nicht, wenn alles perfekt läuft. Vermögen entsteht, wenn dein Deal auch die schlechten Monate überlebt. Darum würde ich jede Immobilie hässlich rechnen. Nicht pessimistisch. Ehrlich, 3 Monate Leerstand, 5.000 Euro Reparatur, Hausgeld steigt, Miete kommt ein bisschen später, Finanzierung wird teurer bei der Anschlussfinanzierung. Und jetzt wird es spannend. Wenn dein Deal 150 Euro monatlichen Überschuss bringt und im ersten Jahr eine Reparatur von 5.000 Euro kommt, dann ist nicht ein bisschen Rendite weg. Dann sind fast 3 Jahre Cashflow weg. 3 Jahre für eine Position, die in der Rechnung oft gar nicht vorkommt. Und genau deshalb reicht grün in Excel nicht. Die Frage ist, würdest du die Immobilie auch kaufen, wenn sie dir in den ersten 6 Monaten keinen einzigen Euro ausschüttet? Nicht, weil das immer passiert, sondern weil du wissen willst, ob du ein Investment hast oder eine riskante Schönwetterrechnung. Mein Merksatz wäre heute, rechne nicht den Deal, den du gerne hättest. Rechne den Deal, der realistisch ist. Wenn er dann noch funktioniert, wird es interessant. Aber selbst wenn wir hier die Gefahr erkennen, dann spielt uns unser Kopf manchmal einen gefährlichen Streich. Einen, der grundsätzlich sogar noch vernünftig klingt. Der Kopf greift zum beliebtesten Beruhigungsmittel im Immobilienbereich. Naja, dafür steigt die Immobilie ja im Wert. Und genau da wird es gefährlich. Punkt 3, Wertsteigerung ist kein Rettungsplan. Wertsteigerung ist die Lieblingsausrede von Maklern und Verkäufern bei schlechten Deals. Hart, ja, ich weiß. Aber da draußen werden unglaublich viele Mittel mittelmäßige Immobilien mit einer schönen Zukunftsgeschichte verkauft. Die Lage entwickelt sich, die Mieten steigen, das Viertel kommt schon. In 10 Jahren sieht alles ganz anders aus. Ja, vielleicht. Aber vielleicht nicht schnell genug. Vielleicht auch nicht genau in dieser Straße. Vielleicht nicht genau bei diesem Objekt. Und vielleicht nicht, nachdem Kaufnebenkosten, Finanzierung, Instandhaltung und Steuern einmal kräftig zugeschlagen haben. Natürlich können Immobilien im Wert steigen. Aber Wertsteigerung darf nicht die Krücke sein, auf der dein ganzer Deal humpelt. Denn Wertsteigerung steht auf dem Papier. Cashflow steht auf dem Konto und dein Konto ist ehrlicher als das Exposé. Die bessere Frage ist nicht, kann diese Immobilie im Wert steigen? Die bessere Frage ist, welche Wertsteigerung kann ich wirklich beeinflussen? Kann ich die Miete sauber entwickeln? Kann ich Leerstand vermeiden oder beseitigen? Kann ich die Nutzung verbessern, die Kosten senken, einen klaren Exit planen? Oder hoffe ich nur, dass der Markt mich rettet? Wenn der Deal nur funktioniert, weil irgendjemand irgendwann mal mehr bezahlt als du heute, dann hast du vielleicht keine Rendite gekauft. Dann hast du Hoffnung gekauft, nur mit Grundbuch. Und genau diese Hoffnung wird draußen viel zu oft als Strategie verkauft. Wir machen es anders. Wir fragen nicht, was passiert, wenn alles gut läuft. Wir fragen, was bleibt übrig, wenn die schöne Geschichte nicht eintritt. Bis hierhin ging es um Geld. Jetzt kommt der Punkt, der oft noch mehr weh tut, weil er nicht nur Rendite kostet, sondern viel gefährlicher, deine Freiheit. Punkt Nummer 4, den ich gerne gewusst hätte, kauf dir kein zweites Hamsterrad. Viele kaufen Immobilien, weil sie unabhängiger werden wollen. Mehr Sicherheit, mehr Einkommen, mehr Abstand vom Job. Vielleicht geht's dir ja auch so. Völlig verständlich. Aber genau hier liegt die Falle. Du willst weniger Abhängigkeit und unterschreibst plötzlich neue Abhängigkeit. Von der Bank, von Mietern, von Reparaturen, von Rücklagen, von einer Hausverwaltung, die E-Mails offenbar als unverbindliche Literaturempfehlung versteht. Und plötzlich fühlt sich deine Kapitalanlage nicht mehr nach Freiheit an, sondern wie ein weiteres Projekt auf deiner To-Do-Liste. Immobilien können großartig sein. Ich liebe Immobilien, sonst hätte ich mir kein 8-stelliges Portfolio aufgebaut. Aber Immobilien werden nicht automatisch passiv, nur weil sie aus Beton und Steinen sind. Manche Immobilien sind Vermögensbausteine, andere sind Nebenjobs mit Dach. Und den Unterschied merkst du oft erst, wenn du schon gekauft hast. Draußen klingt passives Einkommen natürlich besser als ich diskutiere seit 3 Wochen über eine Gegensprechanlage. Aber genau solche Dinge entscheiden, ob eine Immobilie in dein Leben passt. Deshalb reicht die Frage nicht, kann ich mir diese Immobilie leisten? Die bessere Frage ist, passt diese Immobilie in mein Leben und zu meinen Zielen? Wie viel Zeit kostet sie? Wie viel Liquidität kann sie mir ziehen? Welche Probleme kann ich vorher durch Vertrag, Verwaltung, Rücklagen oder System entschärfen? Und die unbequemste Frage, würde ich diese Immobilie auch noch wollen, wenn sie nicht so gut klingt, nicht so gut dargestellt wäre? Denn ich habe eine Kapitalanlage gekauft, klingt natürlich gut. Ich habe mir eine Baustelle mit Mietvertrag gekauft, klingt weniger nach finanzieller Freiheit. Der Filter ist nicht, sei ängstlich. Der Filter ist, lass dich nicht von der schönsten Version des Deals blenden. Und wenn du diesen Gedanken ernst nimmst, kommt irgendwann eine Frage, die viele leider zu spät stellen. Muss ich wirklich kaufen? Oder brauche ich eigentlich etwas ganz anderes, um Cashflow aufzubauen? Und damit kommen wir zum Punkt, der für viele der eigentliche Gamechanger ist. Punkt Nummer 5, den ich gerne am Anfang gewusst hätte, Cashflow hängt gar nicht zwingend am Grundbuch. Am Anfang denken fast alle, wenn ich mit Immobilien Geld verdienen möchte, muss ich Immobilien kaufen. Also brauche ich Eigenkapital, ich brauche eine Bank, ich brauche eine Finanzierung, einen passenden Kaufpreis und idealerweise noch einen Bankberater, der morgens nicht schon 3 andere Problemfälle auf dem Tisch hatte. Kaufen ist ein großartiger Weg. Ich liebe Immobilienbesitz, aber kaufen ist tatsächlich nicht der einzige Weg, um mit Immobilien Cashflow zu erzeugen. Fast niemand hat auf dem Schirm, dass man eine Wohnung gar nicht kaufen muss, um damit Geld zu verdienen. Klar, ist erstmal nicht der übliche Weg, kann aber viel sicherer, schneller und finanziell interessanter sein. Manchmal ist der Hebel, dass du die Nutzung besser kontrollierst als der Eigentümer selbst. Schlechte Nutzung, zu viel Aufwand, falsches Vermietungsmodell. Daraus kann Cashflow entstehen für dich. Aber nicht durch diese wilde Nummer, Wohnung mieten, Bett reinstellen, Daumen drücken und hoffen, dass keiner Fragen stellt. Das ist kein System. Das ist Stress ohne Eigentum. Und Stress ohne Eigentum ist wirklich eine traurige Kombination. Der entscheidende Gedanke ist, miete eine perfekt passende Wohnung an, schaffe Mehrwert und vermiete sie mit deutlichem Gewinn weiter. Das geht schneller und einfacher als jeder Immobilienkauf. Cashflow entsteht aus Kontrolle, Nachfrage und sauberer Umsetzung. Und genau hier liegt die nächste große Gefahr. Kontrolle ohne Eigentum kann ein starker Hebel sein oder ein Minenfeld. Der Unterschied steht im Vertrag. Ein Satz zu wenig, eine Erlaubnis nicht sauber geregelt, eine Nachfrage zu schön gerechnet und plötzlich hast du keinen Cashflow ohne Kauf, du hast dir ein Problem gemietet. Und wenn es jetzt bei dir geklickt hat, dass Cashflow gar nicht zwingend am Grundbuch hängt, dann kommt die wichtige Frage: Wie kontrollierst du eine Immobilie, ohne dir rechtlich und finanziell ein Problem zu bauen? Wo ist Rent-to-Rent sauber? Wo muss vorher geklärt sein? Was muss im Vertrag stehen, dass bei dir hier alles sauber läuft, dass du sofort Cashflow erzeugst? Schau dir das Video "So startest du sicher in Rent-to-Rent" an. Es zeigt dir, wie du sicher gehst, dass alles sauber läuft und du schnell und einfach sicheren Cashflow erzeugst. Und es zeigt dir auch, ab welchem Punkt aus einem cleveren Modell ein teurer Anfängerfehler wird. Genau das zeige ich dir alles im nächsten Video. Wenn Punkt 5 bei dir gezündet hat, brauchst du als nächstes nicht mehr Motivation. Dann brauchst du die genauen Regeln und Tricks. Und die schauen wir uns jetzt an. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Schau das unbedingt als nächstes an.
Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Shownotes und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge. Du hast Links und zum Teil auch Downloads. Wie gesagt, das Ganze unter cashflowpodcast.de. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn eine weitere Folge on air geht. Und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder Zeit zusammen verbringen dürfen und gemeinsam an deinem Cashflow, an deinen Strategien arbeiten können. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen oder zu hören. Bis dann, dein Erik.